Ich möchte Ihnen ein bisschen aufzeigen, welchen Einfluss unser Essen auf Gesundheit und Klima bedingen, was aber auch möglich ist, um gesundheitsförderlich, aber auch klimafreundlich zu essen. Und ich möchte da anknüpfen an Professor Hauner, der sich jetzt sehr intensiv ja mit der Adipositas auseinandergesetzt hat. Wir leben nämlich in einem Zeitalter des sogenannten Double Burden of Disease. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Übergewichtigen und Adipösen, eben 2 Milliarden Menschen sind davon betroffen. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch 800 Millionen Menschen, die hungern, beziehungsweise 2 Milliarden Menschen, die an Mikronährstoffmangel leiden. Und all das ist, wie wir eben schon gehört haben, natürlich auch eine Folge einer Fehlernährung. 2030 wird schon angenommen, dass jeder Dritte sozusagen von Fehlernährung betroffen ist. Und diese Fehlernährung ist hauptverantwortlich oder mitverantwortlich daran, dass unsere sogenannten Disability Adjusted Life Years reduziert werden. Was bedeutet das? Das sind die Lebensjahre, die wir entweder durch frühzeitigen Tod verlieren oder die wir in Krankheit verbringen. Und wir wollen natürlich alt werden, aber wir wollen ja gesund alt werden. Und wenn Sie sich das hier anschauen, dann sehen Sie einen sehr geringen Anteil, nämlich den grünen Bereich, ganz auf der rechten Seite, das sind Unfälle, die zu frühzeitigem Tod führen. In Rot oben der Anteil, das sind Infektionskrankheiten beispielsweise. Und wir schätzen das immer als sehr hoch ein, wenn wir an Mortalität denken. In Wahrheit sind es aber die non-communicable diseases, die dazu beitragen, dass wir frühzeitig versterben. Und Professor Hauner hat diese Zahl schon erwähnt, ungefähr 11 Millionen Todesfälle oder 255 Millionen Dalis sind eben weltweit auf eine inadäquate Ernährung zurückzuführen. Und das wollen wir natürlich ändern. Daneben spielt aber auch natürlich das Klima eine ganz wesentliche Rolle hinsichtlich unserer Erkrankungen. Der Klimawandel führt dazu, dass wir mit neuen Krankheitssymptomen beschäftigt sind. Also beispielsweise die CO2-Belastung, Luftverschmutzung tragen dazu bei, dass Temperaturen ansteigen, dass die Meeresspiegel steigen, dass aber auch Wetterextreme viel häufiger auftreten. Wir haben das im letzten Jahr wirklich ja sehr nah erlebt. Und all diese Faktoren begünstigen gemeinsam mit demografischen Faktoren, mit sozioökonomischen Einflussfaktoren ganz neue Erkrankungsbilder. Wir sind konfrontiert mit Hitzestress, das wiederum bestimmte Erkrankungen, Todesfälle auslöst. Die Luftqualität führt dazu, dass wir vermehrt respiratorische Erkrankungen sehen, dass häufiger Allergien auftreten und dass das kardiovaskuläre Risiko steigt. Und wir sehen auch andere Infektionen, die wir bisher in unseren Breiten gar nicht mehr erlebt haben, wie beispielsweise Zika-Virus-Infektionen, Malaria-Infektionen oder auch Lebensmittelinfektionen treten einfach durch diese Klimaveränderungen deutlich häufiger auf. Und nicht zuletzt bedingt natürlich der Klimawandel auch Konflikte und Migration. Auch das erleben wir derzeit ja wirklich hautnah. Was können wir tun? Bereits 2009 haben Wissenschaftler um Johann Rockström einen Artikel in Nature veröffentlicht, wo eben die planetaren Grenzen aufgezeigt wurden. Es wurden damals 9 Grenzen aufgezeigt. Das wurde 2015 noch einmal abgedatet. Und Sie sehen hier ganz deutlich, dass wir einige dieser Grenzen bereits überschritten haben. Also wir sind im Wir haben sozusagen den sicheren Handlungsraum verlassen. Das sind diese roten Bereiche. Und das trifft die Biodiversität. Also wir verlieren sozusagen an Biodiversität. Das trifft aber auch den Bereich der Nährstoffkreisläufe von Stickstoff und Phosphor. Und wir haben einige Bereiche, wo wir die sicheren Handlungsräume bereits verlassen haben, wo das Risiko nicht ganz so stark ist, aber das Risiko bereits erhöht ist für gravierende Folgen. Und das sind eben Klimaveränderungen bzw. Landnutzungsveränderungen, beispielsweise ausgelöst durch eine Reduzierung von Waldflächen, weil wir diese nutzen für den Anbau von pflanzlichen Lebensmitteln. Und dann haben wir Bereiche, da sind wir natürlich noch im sicheren Handlungsraum, und wir haben auch einige Bereiche, wo wir nicht ganz wissen, wo wir eigentlich stehen. Und es gibt auch einige Bereiche, die seit 2015 schon wiederum sich verschlimmert haben. Das ist beispielsweise die Süßwassernutzung, die in manchen Regionen der Welt durchaus auch schon in problematische Bereiche geraten ist. Diese planetaren Grenzen oder dieses Modell der planetaren Grenzen, das lässt sich auch übertragen auf die sogenannten Sustainable Development Goals, nachhaltige Gesundheitsziele. Sie kennen diese vermutlich alle. Also da steht das Leben unter Wasser im Zentrum, das Leben am Land, der Klimaschutz, die Wasserqualität, aber natürlich auch kein Hunger beispielsweise, gleiches Recht auf Bildung. Und das nimmt natürlich auch Einfluss und steht also im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung bzw. mit den planetaren Grenzen. Jetzt möchte ich aber fokussieren auf die Ernährung. Was bedeutet es, sich nachhaltig zu ernähren? Es bedeutet sozusagen, eine Ernährung zu führen mit geringen Umweltauswirkungen, die unsere aktuelle Ernährungssicherheit fördert, aber auch die Ernährungssicherheit zukünftiger Generationen. Die Anforderungen sind, wir sollten unsere biologische Vielfalt, unser Ökosystem schützen und respektieren. Diese Ernährung muss aber auch kulturell akzeptabel sein. Sie muss fair zugänglich sein, das heißt für jedermann leistbar sein. Sie muss aber auch natürlich ernährungsphysiologisch wertvoll sein. Für mich als Ernährungswissenschaftlerin natürlich ein ganz, ganz hoher Wert. Und gleichzeitig müssen eben natürliche und menschliche Ressourcen geschont werden. Der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik und gesundheitlichen Verbraucherschutz in Deutschland hat 2020 vier Dimensionen einer nachhaltigen Ernährung etabliert. Und diese vier Dimensionen sind Gesundheit, Soziales, Umwelt und Tierwohl. Und ich möchte jetzt natürlich im Speziellen auf die Gesundheit eingehen, die Sie ja vermutlich am meisten interessiert. Hier steht als oberstes Ziel natürlich das Vermeiden von Krankheiten und ein möglichst langes, aber auch gesundes Leben. Und Indikatoren, wie man das messen kann, ist natürlich die Lebenserwartung auf der einen Seite, die Prävalenz von Erkrankungen, aber eben auch die DALIs, die uns aufzeigen, ob wir wirklich auch gesund altern. Und hier haben verschiedene Untersuchungen gezeigt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Konsum verschiedener Lebensmittelgruppen und dem Erkrankungsrisiko. Und einer dieser Untersuchungen sehen Sie hier abgebildet. Diese Untersuchung hat 12 Lebensmittelgruppen und ihre Effekte auf das Erkrankungsrisiko in 16 europäischen Ländern untersucht. Und Sie sehen hier die Auswirkungen, also links oben auf das Darmkrebsrisiko, dann rechts oben auf Schlaganfälle, dann auf koronare Herzerkrankungen und auf Diabetes. Und es ist hier zu zeigen, dass beispielsweise der Darmkrebs stark beeinflusst ist durch die Lebensmittelgruppen, stark verarbeitetes Fleisch im negativen Sinn, aber im Positiven beispielsweise durch die Zufuhr von ballaststoffreicher Ernährung. Bei Schlaganfällen haben wir beispielsweise den sehr positiven Effekt des Konsums von Fisch und bei den Koronarerkrankungen ist es auch der Konsum von Vollkorngetreiden, der sich positiv auswirkt, der Fischkonsum natürlich, der Konsum von Ballaststoffen. Ja, und beim Diabetes haben wir auch diese positiven Effekte einer besonders ballaststoffreichen Ernährung, die sich hier ganz deutlich zeigt. Ja, und diesen Einfluss des Konsums verschiedener Lebensmittelgruppen auf verschiedene Erkrankungen, das hat auch Schulze festgestellt in seiner Untersuchung. Er hat resümiert, dass zu bevorzugen Vollkornprodukte, Gemüse, Obst, aber auch fermentierte Milchprodukte sind, Fisch und Nüsse und der Konsum von rotem, stark verarbeitetem Fleisch, von zuckergesüßten Getränken limitiert werden sollte. Jetzt essen wir natürlich nicht einzelne Lebensmittelgruppen, sondern wir konsumieren ja eine Ernährungsform, also wir konsumieren verschiedenste Lebensmittel gemeinsam. Und Chen hat in seiner Untersuchung die Auswirkungen diverser Ernährungsweisen auf Veränderungen der Dalis untersucht. Balken, die ins Negative zeigen, senken das Risiko an koronaren Herzerkrankungen, Schlaganfall, Krebs und Typ-2-Diabetes zu erkranken deutlich ab. Balken, die nach oben zeigen, erhöhen das Risiko. Und wir sehen hier, dass eine Ernährungsform, die eben gesundheitlich gestaltet ist, die sich entsprechend nationaler Empfehlungen orientiert, die vegan ist, vegetarisch, pesketarisch und flexitarisch, sehr, sehr viel Korrektur hat, also eben die Dalis reduziert. Während eine Ernährungsform, die besonders proteinreich und fleischbetont ist, eben die Dalis erhöht. Wie kann man jetzt Fleisch ersetzen oder welche Effekte hat es, wenn wir Fleisch in unserer Ernährung ersetzen? Das zeigt diese Untersuchung, wo man rotes Fleisch ersetzt hat, einerseits durch Fisch, durch weißes Fleisch oder auch Milchprodukte und feststellen konnte, dass das kardiovaskuläre Risiko minimiert wurde. Ein Ersatz von rotem Fleisch durch pflanzliche Proteine, wie zum Beispiel Soja oder Nüsse, hat noch stärkere Effekte auf das kardiovaskuläre Risiko gezeigt. Ja, und daraus haben die Autoren dann eine sogenannte Eiweißpyramide abgeleitet, wo an der Spitze eben die pflanzlichen Eiweißquellen stehen, die zu bevorzugen sind, und an der Basis das stark verarbeitete. Was man hier allerdings schon natürlich erwähnen muss, ist, dass die Herstellung, die Verarbeitung, die Zubereitung von Fleisch hier natürlich auch einen wesentlichen Beitrag auf das kardiovaskuläre Risiko zeigt. In der Regel konsumiert man mit verarbeiteten Fleischprodukten natürlich auch mehr Salz, mehr Nitrat und auch das kann natürlich Effekte zeigen. Auf der anderen Seite bewirkt der Austausch in die pflanzlichen Alternative eine höhere Aufnahme beispielsweise von Isoflavonen, aber auch natürlich Antioxidantien, die sich wiederum günstig auswirken können auf das kardiovaskuläre Risiko. Das heißt, es ist ganz schwer abzuschätzen, welche Nährstoffe sind denn da jetzt wirklich relevant, wenn man so einen Austausch vollzieht. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass eine pflanzenbetonte Ernährung durchaus Vorteile bietet. Es werden eben die Risiken von Adipositas reduziert, der Taillenumfang nimmt ab, der Blutdruck wird positiv beeinflusst, Blutlipide, die Glykämie und Blutfettspiegel. Natürlich werden diese nicht nur durch die pflanzlichen Lebensmittel oder den Austausch tierischer gegenüber pflanzlicher beeinflusst, sondern es sind auch Effekte, die sich dann ergeben, wenn man beispielsweise Körpergewicht reduziert, dann hat das natürlich auch positive Effekte auf die Insulinsensitivität beispielsweise oder auf Blutlipidspiegel, das heißt, hier interagieren natürlich auch Effekte. Neben den positiven Effekten einer nachhaltigen Ernährung auf die Gesundheit hat diese nachhaltige Ernährung aber natürlich auch Effekte auf die Umwelt. Also auch dieser Aspekt ist natürlich ganz wichtig, denn nur das erlaubt uns dann auch wiederum so nachhaltig zu essen, dass wir gesund bleiben. Was spielt da in dieser Dimension die Hauptrolle? Es ist natürlich die Regionalität und die Saisonalität. Wobei Regionalität nicht immer bedeutet, dass es unbedingt die nachhaltigere Alternative darstellt. Das ist natürlich abhängig von Transport beispielsweise, wie erfolgt dieser Transport oder auch die Lagerung. Die Saisonalität ist meistens immer die nachhaltigere Alternative. Und der ökologische Landbau, der trägt natürlich auch dazu bei, dass es umweltfreundlicher ist. Hier müssen wir aber mit einberechnen, dass natürlich der Ertrag unter diesen Bedingungen etwas geringer ausfällt und wir mehr Land und Wasser dazu natürlich für die Produktion brauchen. Ganz wichtig ist aber auf jeden Fall, dass eine nachhaltige Ernährung die Biodiversität erhält, und unsere aktuellen Ernährungsbedingungen tun das nicht, weil wir einfach durch das Waldroden alleine beispielsweise eben sehr viel an Ökosystem zerstören und damit natürlich zum Biodiversitätsverlust beitragen. Welche Auswirkungen hat denn die Ernährung jetzt wirklich auf die Hauptindikatoren, wenn man die Dimension Klima anschaut? Ungefähr ein Drittel der Treibhausgaseffekte sind eben ernährungsbedingt, also durch Ernährung verursacht. Und die meisten Menschen glauben ja, dass die Verpackung, der Transport, das Lagern sozusagen die Haupteffekte hier hat. Das ist aber eigentlich nur ein Viertel dieser Treibhausgaseffekte, die durch Ernährung entstehen. Der Hauptanteil stammt wirklich also von der Lebensmittelproduktion. Also der viel größere Anteil ist die Lebensmittelproduktion. Und nicht zu vergessen, das hat man 2021 dann in die Untersuchung mit einbezogen, sind Lebensmittelabfälle. Also 2021 wurden von 1. Januar bis zum 1. Mai Lebensmittel für die Tonne produziert. Und diese Lebensmittelproduktion verbraucht unnötige Ressourcen, vielleicht sogar noch mehr Ressourcen, die man einsparen könnte. Welche Treibhausgaseffekte sind jetzt abhängig vom Lebensmittel, das ich konsumiere? Hier ist klar ersichtlich, dass also die pflanzlichen Lebensmittel weniger Treibhausgase, also weniger CO2-Äquivalente produzieren, verglichen mit den tierischen. Hier sind die medianen Werte dargestellt und Sie sehen hier, dass insbesondere eben Rind und Lamm, also die Wiederkäuer, haben da eine relativ schlechte Bilanz. Ich möchte hier aber auch ein bisschen aufzeigen, dass es innerhalb der Lebensmittelgruppen Unterschiede gibt. Also Sie sehen schon die Unterschiede bei Obst und Gemüse, die halten sich in Grenzen, was den CO2-Fußabdruck betrifft. Bei den Milchprodukten ist es schon unterschiedlich. Also da hat die Butter schon deutlich höheren Fußabdruck verglichen mit Joghurt beispielsweise. Und eben bei Fleisch ist es ganz klar ersichtlich, dieser Unterschied zwischen Rindfleisch im Vergleich zu Fisch oder auch zum Schweinefleisch. Aber auch innerhalb von Gruppen gibt es hier Unterschiede, was den CO2-Fußabdruck betrifft. Wenn wir vergleichen die CO2-Äquivalente eines durchschnittlichen Apfels beispielsweise mit einem Bio-Apfel, dann sind die Unterschiede in dem Fall relativ gering. Wenn wir den vergleichen mit einem Apfel, den wir im April, also nach längerer Lagerzeit, dann steigt da schon der CO2-Abdruck. Bei der Ananas ist es die Transportart natürlich, die wesentlichen Einfluss nimmt, wie belastend sozusagen das ist. Und bei Erdbeeren, die jetzt bald wieder Saison haben, da ist die Saison ganz ausschlaggebend. Also die spanische Erdbeere zur Saison sozusagen ist nicht so tragisch, aber im Winter, also außerhalb der Saison konsumiert, da steigt natürlich die Umweltbelastung wirklich dramatisch an. Jetzt habe ich schon erwähnt, dass die Lebensmittel unterschiedliche CO2-Fußabdrücke haben. Jetzt spielt aber nicht nur der CO2-Fußabdruck eine Rolle, sondern natürlich auch die Menge, die ich davon konsumiere. Und das zeigt dieses Bild recht eindeutlich. Sie haben in dunkel geballten die Treibhausgaseffekte, die durch die entsprechenden Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen verursacht werden, und in den hellen Balken den prozentuellen Anteil an der Zufuhrmenge. Und Sie sehen schon, wir haben bei den Fleisch- und Fleischprodukten natürlich eine hohe Treibhausgasemission. Wir haben aber im Vergleich eine noch immer geringe, wenn gleich zu hohe Zufuhrmenge. Das ist bei anderen Lebensmittelgruppen deutlich unterschiedlich, wo wir also deutlich höhere Mengen zuführen. Also auch das müssen wir natürlich mit berücksichtigen, wenn wir im Zusammenhang Ernährung und Klima diskutieren. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eben auch bei den tierischen Produkten, was konsumiere ich denn für Produkte? Wiederkäuer beispielsweise verursachen wirklich 80% des globalen Treibhausgasemissionen tierischer Produktionen. Die sind relativ unempfindlich, was ihre Lebensmittelauswahl betrifft, also können eigentlich überall grasen, wo wir in der Regel keine Lebensmittel anbauen können und können den Stickstoff über die Gülle auch wieder retournieren an den Boden, und damit gedeihen dann wieder die Almen, also hat durchaus Vorteile, hat aber auch den Nachteil, dass eben bei der Fermentation der Ballaststoffe ganz einfach Methan gebildet wird, und dieses Methan trägt dann eben zu dieser ungünstigen Treibhausgasemission bei. Monogastrische Tiere, wie zum Beispiel Schweine, verursachen da weniger Treibhausgaseffekte, aber sie sind viel heikler in ihrer Lebensmittelauswahl und sie treten in Konkurrenz mit uns Menschen. Das heißt, die brauchen eine gute Energiequalität und eine Eiweißqualität und essen sozusagen uns die Pflanzen weg vom Teller, sodass es ganz wichtig ist, dass wir da eine Balance haben, einen Ausgleich haben zwischen monogastrischen Tieren und den Wiederkäuern. Neben den Treibhausgaseffekten spielt aber natürlich auch die Ressource Land und Wasser eine ganz wichtige Rolle hinsichtlich des Klimas. Und wenn Sie sich dieses Bild anschauen, dann wird deutlich, dass wir nicht so viel zur Verfügung haben. Nur ungefähr ein Drittel der Erdoberfläche sind überhaupt Landfläche. Davon sind 70% bewohnbar, davon wiederum sind nur 50% für die Landwirtschaft nutzbar. Und von diesen 50% nützen wir 77% für die Produktion tierischer Lebensmittel und nur ein Viertel oder nicht einmal ein Viertel für die Produktion pflanzlicher Lebensmittel. Jetzt muss man sich fragen, rechnet sich das? Und dann muss man sagen, wenn man die Energieversorgung anschaut, dann decken wir global gesehen ungefähr 18% der Energiezufuhr aus Fleisch- und Milchprodukten und 83% aus pflanzlichen Produkten. Bei der Proteinversorgung schaut es ein bisschen anders aus. Da haben wir ungefähr ein Drittel, das aus Fleisch- und Milchprodukten gedeckt wird, und zwei Drittel eben aus pflanzlichen Produkten. Wenn man versucht, Fleisch zu reduzieren und sich Kostformen anschaut, wie die vegane Ernährung oder auch eine ovo-lacto-vegetabile Ernährung, dann sieht man jedenfalls, dass es eine Ressourceneinsparung bedeutet. Also Treibhausgasemissionen werden reduziert, der Landverbrauch wird reduziert, aber auch der Wasserverbrauch wird deutlich reduziert. Bei der veganen Kost schneiden die Treibhausgasemissionen besonders gut ab, also da kommt es zu einer Reduktion von bis zu 50%. Limitierend an diesen Untersuchungen ist aber, dass diese Untersuchungen insbesondere in sogenannten High-Income-Ländern durchgeführt werden und nicht berücksichtigen, dass vielleicht in Ländern, wo die Lebensmittelvielfalt deutlich geringer ist, ein Weglassen von tierischen Produkten durchaus problematisch sein kann. Wir wissen aus Untersuchungen, dass es mindestens 5 bis 10 unterschiedliche Quellen für Nährstoffe geben muss, damit eine entsprechend adäquate Nährstoffversorgung überhaupt sichergestellt werden kann. Wenn ich jetzt wenig Vielfalt zur Verfügung habe und da dann noch die tierischen Produkte streiche, könnte das wiederum im Mikronährstoffmangel enden und das ist natürlich nicht wünschenswert, sodass sich die Frage stellt, ob eine fleischlose Ernährung wirklich zum Ziel führt. Aktuell messen wir allerdings mit zunehmendem Wohlstand, und zwar auch in Entwicklungsländern oder in sich entwickelnden Ländern, dass die Zufuhr an tierischen Produkten stark zunimmt. Also wenn wir uns hier anschauen, die Energiezufuhr und aus welchen Lebensmittelquellen diese gedeckt werden, dann sehen wir einen deutlichen Anstieg eben bei den tierischen Quellen. Und das ist natürlich wenig wünschenswert. Und gleichzeitig, das hat Professor Hauner schon angesprochen in seinem Vortrag, ist es so, dass wir eigentlich zu viel Energie konsumieren, also über unseren täglichen Bedarf hinaus essen. Und auch das wirkt sich negativ auf unser Klima aus. Also auch hier kann man einen Zusammenhang beobachten hinsichtlich negativen Effekten. Und so kann man auch hier wiederum, wie bei der Gesundheit, wirklich sehr, sehr positive Effekte sehen hinsichtlich der Umwelt, wenn wir uns pflanzenbasiert ernähren mit einem moderaten Anteil an tierischen Produkten. Die Dimension Soziales möchte ich jetzt nicht näher erläutern, nur ein paar Begrifflichkeiten. Ganz wichtig ist es, nachhaltige Ernährung bedeutet, sie ist für jedermann leistbar. Und Nachhaltigkeit bedeutet natürlich auch, dass Betriebe wirtschaftlich geführt werden müssen. Nur so können die Mitarbeiter sich dann auch die nachhaltige Ernährung leisten. Und Mitarbeiterwertschätzung und Schulung spielen dabei natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle. Und eingangs wurde ja schon erwähnt, dass wir zukünftig 10 Milliarden Menschen ernähren müssen. Und das zeigt dieses Bild sehr, sehr gut. Wenn wir aktuell uns entsprechend unserer planetaren Grenzen ernähren würden, dann könnten wir maximal 3,4 Milliarden Menschen ernähren. Das heißt, wir befinden uns jetzt deutlich außerhalb dieser planetaren Grenzen. Wir überschreiten eine Grenze nach der anderen, um eben diese 6,7 Milliarden Menschen zu ernähren. Und diesen Status quo, den können wir keinesfalls beibehalten, sondern wir müssen schauen, dass wir das Ernährungsverhalten positiv beeinflussen. Wie kann man das tun? Das kann man tun, indem wir beispielsweise die Guidelines der Eat Lancet Kommission befolgen. Die geben vor, dass ungefähr 35% der täglichen Energiezufuhr in Form von Vollkorn, Getreiden und Knollen konsumiert werden sollen und ergänzt soll das werden durch Hülsenfrüchte und Nüsse als pflanzliche Quelle für Proteine. Und daneben ist es natürlich noch wichtig, 500 Gramm Obst und Gemüse täglich zu konsumieren und geringe Anteile eben von den tierischen Produkten. Und Sie sehen hier auch schon, dass hier Spannen vorgegeben sind. Diese Spannen bedeuten, dass wir uns natürlich in kulturellen Unterschieden befinden, unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten haben und die sollen da auch Berücksichtigung finden. Und daher gibt es bei bestimmten Lebensmitteln oder Lebensmittelgruppen eben Spannen. Wenn wir diese Empfehlung der Eat Lancet Commission vergleichen mit den österreichischen Ernährungsempfehlungen der österreichischen Ernährungspyramide, dann sieht man zwar ein bisschen eine andere Aufteilung der Lebensmittelgruppen, aber im Großen und Ganzen gibt es wenig Unterschiede. mit Ausnahme also der Nüsse, die wir zum Obst und Gemüse zählen. Wir nehmen nicht explizit auf die Fettsäuren Bezug, aber so groß und gravierend ist der Unterschied eigentlich nicht. Leider Gottes ernähren wir uns nicht entsprechend dieser österreichischen Ernährungspyramide, sondern der österreichische Ernährungsbericht hat klar aufgezeigt, dass wir da weit davon entfernt sind. Also die Frauen ernähren sich eher so wie der Turm von Pisa und die Männer haben eine sehr, sehr starke Betonung der Spitze der Pyramide. Das heißt, sie konsumieren 3 bis 4-mal so viel Fleisch, als wünschenswert wäre. Also wir müssten unseren Fleischkonsum um bis zu 80% reduzieren und unseren Gemüsekonsum zumindest verdoppeln, um hier ans Ziel zu kommen. Insbesondere müssten wir aber auch den Konsum von Hülsenfrüchten steigern und den Konsum von Nüssen. Eine ähnliche Untersuchung, die Gesundheitsumfrage 2019, kam zu recht ähnlichen Resultaten. Also im europäischen Vergleich ist der Österreicher noch immer sehr viel Fleisch, ungefähr, also der Verzehr liegt bei ungefähr 62,6 Kilogramm pro Jahr und an erster Stelle steht das Schweinefleisch, also scheinbar ist das Schnitzel noch immer sehr beliebt auf Österreichs Tellern. Wenn man sich die Alters- und die Geschlechterverteilung ansieht, dann sieht man schon, dass in jüngeren Jahren ein höherer Anteil auch ist an pflanzenbetonten Ernährungsformen. Überall ersichtlich ist, dass Frauen deutlich weniger häufig täglich Fleisch und Fleischwaren konsumieren, verglichen mit den Männern. Ja, und eine sehr aktuelle Übersichtsarbeit hat 141 Studien von Europa, Südostasien und Nordamerika zusammengefasst. Man hat die Nährstoffaufnahme und den Nährstoffstatus von Erwachsenen untersucht und hat verglichen eine pflanzenbasierte Ernährung mit einer omnivoren Ernährung. Und es ist hier ganz klar ersichtlich, dass die pflanzenbasierte Kost verglichen mit den Fleischessern zwar eine geringere Proteinaufnahme haben, wie man hier ganz links oben sieht, aber noch in den empfohlenen Grenzen. Es zeigt sich aber vor allem eine viel, viel höhere Aufnahme an Ballaststoffen, an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, an Folsäure, Vitamin C, Vitamin E und Magnesium. Und wir sehen natürlich eine geringere Zufuhr an Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure. Konsumieren wir in der Regel hauptsächlich über den Fisch, unten sichtbar, bei den pflanzenbasierten Ernährungsformen. Allerdings, wenn man schaut, konsumieren dafür pflanzenbasierte Menschen mit pflanzenbasierter Ernährung deutlich mehr Alpha-Linolensäure und Alpha-Linolensäure kann die Basis für die Bildung von Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure darstellen, sodass hier auch keine Mangelerscheinungen zu erwarten sind. Generell muss man sagen, dass unter allen Ernährungsbedingungen Nährstoffe mehr oder weniger im Risiko einer inadäquaten Zufuhr sind, aber auch in einem Risiko einer überhöhten Zufuhr. Sie unterscheiden sich natürlich von den entsprechenden Ernährungsformen. Also während Veganer das Manko eben bei den hoch ungesättigten, mehrfach ungesättigten Fettsäuren haben, haben das eben die Fleischesser eher bei Ballaststoffzufuhr, bei Folatzufuhr, Kalzium- oder Magnesiumzufuhr sozusagen. Es ist aber die inadäquate Ernährung bei allen Ernährungsformen zu beobachten und nicht bedingt oder begrenzt auf eine dieser Ernährungsformen. Wie soll jetzt der Ernährungsplan der Zukunft ausschauen? Pflanzenbasierte Ernährung mit moderatem Anteil an tierischen Lebensmitteln. Ein sehr bewusster Umgang mit Acker- und Weideflächen. Ein bedarfsgerechter Einsatz von Düngemitteln, von Futterzusätzen und Nutztierhaltung. Also auch das Tierwohl sollte im Vordergrund stehen. Und ein ganz wichtiger Punkt, die Halbierung von Lebensmittelabfällen. Außerdem die Anpassung der täglichen Energieaufnahme auf den gesundheitlich empfehlenswerten Bereich. Und vermutlich lässt sich es auch nicht machen ohne eine Ertragssteigerung, wo man vielleicht unterschiedliche technologische Hilfsmittel anwenden muss. Und keine dieser einzelnen Maßnahmen wird uns zum Ziel bringen, sondern es ist wirklich wichtig, an all diesen Hebeln zu drehen. Was sollte im Vordergrund stehen bei einer nachhaltigen Ernährung? Natürlich der Genuss, der Geschmack der pflanzlichen Lebensmittel sollte betont werden. Es muss mehr Bewusstsein geschaffen werden und es müssen auch Umsetzungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Das versuchen wir, indem wir Qualitätsstandards in der Gemeinschaftsverpflegung einführen, damit sozusagen wirklich jeder mal vertraut wird mit pflanzlichen Alternativen. Und wenn ich mir die Speisekarten von Gastronomiebetrieben anschaue, dann haben wir schon ein bisschen einen Fortschritt gemacht. Einst gab es nur den gebackenen Käse als vegetarische Alternative oder ovo-lacto-vegetarische Alternative oder die gebackenen Pilze. Jetzt ist es doch schon ein bisschen vielfältiger geworden. Ganz wichtig auch die Verbraucherinnenbildung und die Lebensmittelkennzeichnung. Auch die wurde schon angesprochen, dass die also eine große Bedeutung hat. Wir haben nicht allzu viel Zeit bei der Entscheidungsfindung der Lebensmittelauswahl und da ist es hilfreich, eben auf Kennzeichen zurückzugreifen. In Umfragen hinsichtlich der Akzeptanz einer nachhaltigen Ernährung ist das immer einer der größten Wünsche, dass Lebensmittel mit einem Nachhaltigkeitssiegel gekennzeichnet sind. Ja, und ganz wichtig ist es auch natürlich, gesunde Ernährungsumgebung zu schaffen. Eben die Gemeinschaftsverpflegung vom Kindergarten über Schule bis hin zur Betriebskantine sollten einfach mit nachhaltiger Ernährung ausgestattet sein. Nudging wäre eine Möglichkeit, Incentives für die Lebensmittelindustrie. Und dass Nudges funktionieren, das zeigt eine Analyse des Fleischatlas 2021. Menschen, die in einem à la carte Restaurant essen, die haben zwar einen höheren Anteil noch von Fleisch am Teller, aber auch einen beträchtlichen Anteil an Gemüse. Menschen, die im Buffet-Restaurant essen, haben einen deutlich höheren Anteil an Fleisch am Teller und einen sehr vernachlässigbar geringen Anteil an Gemüse. Vielleicht nicht so gut und attraktiv platziert am Buffet. Ja, und auch das Einkaufsverhalten, auch hier lassen wir uns natschen. Also wir sehen hier in Angebotswochen, also wo Faschiertes einfach besonders günstig ist, wird besonders viel davon gekauft. Und das könnten wir natürlich genauso gut machen für pflanzliche Lebensmittel und könnten vielleicht so eben das Konsumverhalten der Österreicher und Österreicherinnen deutlich verändern. Ja, und damit lade ich Sie ein, noch heute zu beginnen und Ihre Ernährung nachhaltiger zu gestalten, indem Sie mal den ersten Schritt gehen und entsprechend der österreichischen Ernährungspyramide sich ernähren. Das heißt wirklich sehr pflanzenbasiert essen und eben mit tierischen Produkten ergänzen. Und was wir, glaube ich, auch alle mitnehmen können, ist, dass wir Lebensmittelabfälle möglichst vermeiden. Dankeschön.
Ich hätte vorab auch eine Frage, und zwar, was mich interessiert, ich habe Jahre auch mit Menschen gearbeitet, die sich primär vegan ernährt haben und habe dabei feststellen können, dass die so gut wie keine Mangelerkrankungen haben, wie immer wieder angeführt wird, man muss substituieren und so weiter, weil es sehr einseitig ist, eigentlich kaum mit Vitamin B12, obwohl die jahrelang vegan gelebt haben, aber jüngere Leute sind. Und sonst, ich habe sehr genaue Blutuntersuchungen gemacht, nichts finden konnte. im Gegensatz dazu, und das finde ich eine, aus der Ernährungsmedizin kommend auch eine wichtige Frage, Eisenmangel bei jüngeren Frauen habe ich ausnahmslos bei Omnivoren, also bei Fleischessern gesehen. Das ist eine sehr groteske Situation, das entspricht genau nicht dem, was gesagt wird. Also ein Zugang dazu für mich ist, dass die Menschen, die sich vegan ernähren, in der Regel die höchste Bildungsstufe haben. Wer morgen sagt, ich lebe ab morgen vegan, das geht schief, das brauchen wir gar nicht besprechen. Aber die Ausbildung ist enorm hoch. Die wissen enorm viel, da kann man nicht sehr viel mehr erklären, wenn sie sich wirklich befassen, weil es auch ein Lebensstil, sage ich immer, und nicht nur Ernährungsstil ist. Aber was mich interessiert, umgekehrt eben, wäre zum Beispiel jetzt aus Ihrer Sicht, wie Sie das eben sehen, weil es wird immer wieder angeführt, die Menge, ich habe das sehr gut, ich habe Hunderte, wenn nicht ein paar Tausend gesehen und die eigentlich nicht gefunden. Und das Zweite ist insbesondere Eisen, es wird auch immer wieder angeführt, das ist von der Wertigkeit des Eisens her die Frage, aber das funktioniert auch irgendwie, gerade bei veganen oder auch vegetarischen nicht. Und das Dritte wäre dann die Frage Richtung Vitamin B12, da gibt es auch Menschen, die unter Umständen Jahrzehnte keinen Mangel aufweisen. Wie erklären Sie sich das als Ernährungswissenschaftlerin?
Also ich glaube, bei der Gruppe der Veganer oder vielleicht auch der vegetarisch lebenden Menschen muss man schon sehen, dass es eben sehr gesundheitsbewusste Gruppen gibt. Die sind auch entsprechend gut informiert. Und wenn eine vegane Ernährung gut begleitet ist, dann erzeugt es auch keine Mangelerscheinungen. Die wissen beispielsweise, also die meisten Veganer supplementieren mit Vitamin B12, also das zeigen auch gerade wiederum aktuelle Untersuchungen, die man durchgeführt hat, um das Positionspapier der Deutschen Gesellschaft oder auch der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung zu überarbeiten, dass B12 über Substituierung gedeckt wird. Bei Erwachsenen muss man dazu sagen, Vitamin B12 ist eine Ausnahme unter den wasserlöslichen Vitaminen und wir haben Speicher sozusagen. Also bei Kindern ist das eher gefährlicher, die haben keine Speicher. Bei Erwachsenen ist es so, dass sie Speicher haben und durchaus einige Zeit über die Runden kommen, auch wenn sie es nicht über die Nahrung zuführen. Zum späteren Zeitpunkt wird in der Regel substituiert. Bei Eisen haben wir eine ähnliche Situation. Eisen kommt auch in pflanzlichen Lebensmitteln vor. Und wenn ich entsprechend kombiniere, dann kann das Eisen auch gut aufgenommen werden. Und da spielt natürlich die Kombination beispielsweise mit Vitamin C eine wichtige Rolle. Und Getreideprodukte also können hier sehr, sehr gute Eisenquellen darstellen. Mit Vitamin C konsumiert, ohne Kalzium, also nicht unbedingt mit Milchprodukten, aber das hat der Veganer dann ohnehin nicht. Und bei den Fettsäuren, das ist auch immer ein kritischer Punkt, es gibt leider keine konkreten Zahlen, wie die Umwandlung von Alpha-Linolensäure in höher ungesättigte Fettsäuren stattfindet. Wir wissen aus der Literatur, dass es bei Frauen besser ist, verglichen mit den Männern. Das dürfte damit zusammenhängen, dass wir einen erhöhten Bedarf bei Frauen haben, dann in der Schwangerschaft. Da spielen diese Fettsäuren eine ganz wesentliche Rolle. Und es dürfte eben bei einer mangelhaften Zufuhr an Eicosapentaensäure und DHA auch eine höhere Umwandlung geben. Wobei es hier wichtig ist, eben bei den Fetten und Ölen auf eine entsprechende Kombination zu achten und nicht zu viele Omega-6-Fettsäuren zuzuführen. Weil Omega-6 und Omega-3 dann über konkurrieren um die gleichen Enzymsysteme, die ganz wichtig sind in dieser Kettenverlängerung.
Ja. Dankeschön. Jetzt schaue ich noch einmal nach. Die Frage ist, welche Fette Sie grundsätzlich empfehlen?
Abwechslungsreich. Also sind natürlich mehrfach ungesättigte Fettsäuren sehr nützlich. Mit einer Reduktion tierischer Produkte reduzieren wir natürlich automatisch den Anteil gesättigter Fettsäuren in unserer Kost. Aber natürlich, alle Fette haben ihre Berechtigung. Also Membranen brauchen natürlich auch gesättigte Fettsäuren und das richtige Verhältnis ist wichtig. Genauso das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren, also von Linol zur Alpha-Linolensäure sollte ungefähr 5 bis 15 zu 1 sein. Leider Gottes nehmen wir aktuell mit unseren Ernährungsgewohnheiten zu viele gesättigte Fettsäuren auf, aber auch zu viele Omega-6-Fettsäuren aus. Und da müsste man ein bisschen korrigieren, indem man eben, wenn man Fisch konsumiert, Fisch konsumiert oder auch Leinöl beispielsweise, Rapsöle und eine Mischung aus Ölen verwendet.
Genau, ich habe die Frage, glaube ich, auch so verstanden, dass es da vielleicht Empfehlungen Ihrerseits gibt, wie man diese Fette zusammensetzen kann, also eben, so wie Sie sagen, nicht Leinöl.
Genau, also hier muss man nur darauf achten, auf die Qualität der Fette natürlich. Man muss darauf achten, dass je höher ungesättigte Fettsäure sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko auch, dass sie verderben. Das heißt, da auch wirklich darauf zu achten, sie sachgemäß zu lagern, also kühl zu lagern, dunkel zu lagern und eben eher im Kleinen zu kaufen, damit man sie dann nicht zu lange verwendet.
Gut, dann danke ich vielmals für den sehr, sehr interessanten Vortrag.